SWR 2 Forum.
Unnötig und überflüssig. Warum wird in Kliniken zu viel operiert? Am Mikrofon ist Sonja Striegel. Zu viele Operationen, zu viele Untersuchungen. Ärzte denken zu sehr ans Geschäft und zu wenig ans Patientenwohl. Das ist ein schwerer Vorwurf, der immer wieder gegen Mediziner und Krankenhäuser erhoben wird. Zuletzt von 62 Chefärzten und Geschäftsführern, die für eine Befragung anonym Auskunft über ihren Klinikalltag gaben. Viele fühlen sich unter Druck, die teure Gerätemedizin einzusetzen, für Behandlungen, die nicht zwingend notwendig sind, aber abgerechnet werden können, denn die Krankenhäuser müssen rentabel wirtschaften. Zum Schaden der Patienten? Darüber berichten morgen Abend die SWR-Fernsehkollegen in der Sendung Odysseus und darüber diskutieren wir heute im SWR2-Forum mit dem Medizinjournalisten und Buchautor Dr. Frank Wittig. Er hat recherchiert für den SWR und mit Ärzten sowie Patienten und Patientinnen gesprochen. Herr Wittig, zu viele OPs, zu viele Untersuchungen, zu viele Betten in Krankenhäusern, die nicht leer bleiben dürfen. Wo hakt es Ihren Recherchen nach am allermeisten?
Ich denke, die Meister der Überbehandlung, das sind die Orthopäden. Wir operieren unglaublich viel am Rücken, an der Hüfte, am Knie. Das im internationalen Vergleich fällt das wirklich auf. In der Kardiologie zum Beispiel, wir sind mit Abstand Weltmeister auf dem Katheterlabor. Wir setzen viermal so viele Stents in Herzen, wie das in den entwickelten Ländern sonst der Fall ist.
Es ist also ein großes Problem, diese Überversorgung, das ist das Stichwort.
Ja, ich finde immer, Überversorgung ist sehr freundlich. Im Grunde genommen sind das Vorgänge, die nach meinem Gefühl vor den Staatsanwalt gehören, weil hier kommen Leute ums Leben. Ja, bei dem Setzen von Stents sterben jedes Jahr so um die 700 Menschen. Und wenn man sieht, dass wir das viermal so oft machen, wie es offensichtlich in anderen Ländern für nötig gehalten wird, dann sieht man, es geht hier nicht um ein Kavaliersdelikt, sondern es ist ein ernsthaftes Problem.
Professor Uwe Janssens ist Internist und leitet als Chefarzt am St. Antonius Hospital in Eschweiler die Notaufnahme und die Intensivmedizin und er hat mit Kollegen ein Positionspapier erarbeitet, damit Mediziner Sinnlose von sinnhafter Medizin unterscheiden können. Herr Janssens, erhalten einige alte und sterbende Menschen Behandlungen, die im Grunde sinnlos sind?
Ja, ich denke schon. Ich befürchte sogar, das ist häufiger der Fall, als wir uns das vorstellen können. Ist aber wahrscheinlich Folge verschiedener Prozesse, gesellschaftliche Prozesse, aber auch Ängsten von Ärzten, zu wenig zu tun, ein gewisser Druck, der auch entsteht über Unwissenheit der Angehörigen. Ich glaube, im Zentrum des gesamten Problems fehlt Kommunikation zwischen Behandlern, Patienten und den Stellvertretern der Patienten. Ich glaube, da müssen wir einsetzen, wir Ärzte, müssen unsere Integrationsstellung sehr kritisch überprüfen und auch viel, viel mehr auf das Patientenwohl und sinnvolle Therapieziele achten.
Sie üben Selbstkritik und sprechen auch das Selbstverständnis der Ärzte schon an. Ärzte wollen für ihre Patienten ja immer etwas tun. Kommt es im Denken von Ärzten zu wenig vor, auf eine Behandlung zu verzichten, weil sie unnötig ist?
Ich spreche jetzt mal nur für die Intensivmedizin, das heißt die Intensivtherapie von ganz, ganz schwerkranken Patienten. Hier gilt es ja zunächst mal, Leben zu sichern, aber wir haben so viele Patienten, die auf den Intensivstationen liegen, wo wir wirklich sehr genau wissen, dass wir hier in eine relativ sinnlose Therapie hineinsteuern und haben Angst, diese tatsächlich zu beenden, haben Angst, das auch zu verbalisieren, wir Ärzte, und das wirklich vernünftig mit unseren Kollegen, Kolleginnen, den Schwestern, den Pflegern und natürlich den Patienten bzw. ihren Stellvertretern zu besprechen, und zwar in ruhigen, abgeschirmten Raum, wo wir uns hinsetzen und sie ganz ausführlich über die Therapieziele, die möglichen Therapieziele aufklären und vor allen Dingen wissen wollen, was der Patient sich wünscht.
Dr. Gerald Gass ist Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Er muss immer wieder erklären, wie es zu Überversorgung in Krankenhäusern kommt. Herr Gass, erkennen Sie die Überversorgung grundsätzlich als Problem an?
Natürlich gibt es in einem System, in dem wir im Jahr 20 Millionen Patientinnen und Patienten in den deutschen Krankenhäusern behandeln, auch Fälle, in denen man über das Maß hinausgeht oder eben auch Fälle, in denen Unterversorgung existiert. Hier gibt es Gutachten auch des Sachverständigenrates, der sich vor einigen Jahren mit dem Thema der Über- und Unterversorgung im deutschen Gesundheitswesen beschäftigt hat, der eine ganze Vielzahl von Gründen angeführt hat, warum es in manchen Situationen zu Über- und Unterversorgung kommt. Und ich glaube, es ist richtig, über diese Themen auch zu sprechen. Gegen was wir uns wehren, wir Krankenhäuser, ist, dass die Menschen, die bei uns arbeiten, immerhin 180.000 Ärzte in deutschen Krankenhäusern, in die Nähe von Staatsanwaltschaft, Verbrechen und Kriminalität gerückt werden. Das halten wir für einen wirklich ungerechtfertigten und nicht beweisbaren Vorwurf.
Dazu würde ich gerne was sagen. Sie kennen das sicher, die Knorpelglättung im Knie. 2013 hat der oberste deutsche Medizin-TÜV, eine Bundesbehörde, gesagt, wir haben 10 Studien zu dieser Technik, also für Schmerzpatienten, Knorpelglättung im Knie. Die kommen alle zu dem Schluss, dass es nichts bringt. 2015 hat sogar der gemeinsame Bundesausschuss das Knorpelglätten aus der Erstattung genommen. Das heißt, die gesetzlichen Krankenkassen müssen das gar nicht mehr bezahlen. 2016, ich habe gestern extra nochmal nachgeschaut, sind 230.000 Menschen in Deutschland mit der Knorpelglättung behandelt worden. Jeder Tausendste stirbt daran, sagt das IQWiG. Und noch viel mehr bekommen ernste Probleme mit Entzündungen, die bei endoskopischen Operationen immer wieder hineingetragen werden in die Wunde. Und deshalb sage ich, eigentlich gehört das vor den Staatsanwalt.
Das IQWiG ist ein Institut zur Qualitätssicherung in der Medizin. Und ich möchte jetzt gleich mal zu Anfang dieser Diskussion auch klären, dass wir nicht über die klassischen Behandlungsfehler diskutieren, also Tupfer vergessen, Verwechslung von Patienten und falsche Eingriffe. Dazu haben die medizinischen Dienste der Krankenversicherung gestern aktuelle Zahlen vorgelegt. Über 3.300 Behandlungsfehler wurden für das Jahr 2016 anerkannt. Darüber wurde auch berichtet. Wir diskutieren aber über sinnlose, also völlig unnötige Behandlungen, zu denen die Knorpelglättung am Knie zählt, von der Fernsehjournalist Frank Wittig gerade gesprochen hat. Herr Gass, als Vertreter der Krankenhäuser. Was sagen Sie zu den erhobenen Vorwürfen?
Die Vorwürfe sind mir bekannt und es gibt eine unterschiedliche Studienlage zu allen möglichen Eingriffen. Sie haben ganz am Anfang, Herr Wittig, haben Sie angesprochen, dass wir viermal so viele Stents in deutschen Krankenhäusern haben, als das zum Teil in anderen europäischen Ländern der Fall ist. Wir haben in Deutschland eine erfreuliche Situation. Wir haben keine Wartezeiten in deutschen Krankenhäusern. Da würden uns viele europäische Nachbarn darum beneiden. Sie beneiden uns darum. Und auch das sind Erklärungen, warum in Deutschland zum Teil Behandlungen häufiger durchgeführt werden. Ich denke, man muss sich sehr genau damit beschäftigen. Ich will nicht verneinen, dass es in unserem System auch Anreize zur Überversorgung gibt. Wogegen ich mich wehre, das habe ich anfangs gesagt, ist, dass wir ein flächendeckend kriminelles Verhalten hätten, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu angehalten werden, hier Patientinnen und Patienten zu behandeln, obwohl dies überhaupt nicht erforderlich ist.
Und ein Vorwurf lautet ja, das passiert, weil es ökonomische Zwänge gibt in den Krankenhäusern. Da hört man dann immer wieder, dass Folgendes passiert. Der Geschäftsführer eines Krankenhauses sagt zum Chefarzt, unsere Zahlen sind gerade nicht so gut, wir benötigen noch ein bisschen stärkere Umsätze. Kannst du nicht dafür sorgen, dass dieses und jenes passiert? Das ist auch ein sehr erheblicher Vorwurf, der im Raum steht.
Ja, ich darf mal als tätiger, klinisch tätiger Arzt dazu sagen. Ich glaube, wir müssen ein bisschen differenzierter die Sache anblicken. Herr Gass ist ja verantwortlich für alle Krankenhäuser in Deutschland, aber wir haben ja natürlich verschiedene Strukturen. Wir haben staatlich betriebene Häuser, wir haben vor allen Dingen jetzt zunehmend die privaten Träger und wir haben auch kirchliche Träger. Ich bin bei einem Kirchenträger am Arbeiten. Unser kirchlicher Träger verlangt von uns überhaupt keine Umsatzrenditen. Und ich bin sehr erstaunt darüber, immer wieder zu lesen, dass bei Asklepios und anderen Krankenhäusern 11-12% Umsatzrendite erwirtschaftet werden müssen. Das geht aus meiner Sicht, aus meiner praktischen klinischen Erfahrung nur mit, ich will das mal so hart sagen, gegebenenfalls Indikationsbrechungen. Und zwar wirklich, dass Untersuchungen, Methoden eingesetzt werden, vor allen Dingen operative Verfahren. Sie haben ja, Herr Wittig, die Orthopäden angesprochen. Da sind wir leider Gottes, da muss ich Ihnen beispringen, auch als Arzt in Deutschland auf einem ganz, ganz schlechten Weg, bewegen uns in österreichische Verhältnisse, die schon seit Jahren damit zu kämpfen haben. Und hier muss zwingend aus meiner Sicht schon Einhalt geboten werden. Ja.
Sie sprechen an, dass eben sehr, sehr viele künstliche Hüftgelenke und auch Kniegelenke eingesetzt werden. Auch da gibt es unterschiedliche vergleichende Studien. Im OECD-Vergleich ist Deutschland da sehr weit vorne. Doppelt so viele Kniegelenke, Hüftgelenke wie im Durchschnitt werden eingesetzt. Damit wir nicht gleich in die schwierige, komplexe Diskussion über die Gründe kommen, würde ich Herrn Wittig bitten, einen Fall zu schildern aus seinen Recherchen.
Ja, ich habe gerade einen Beitrag gemacht über eine Dame, die hat jetzt vor dem Oberlandesgericht in Köln Schadensersatz und Schmerzensgeld zugesprochen bekommen. 130.000 Euro. Sie hat darum lange gekämpft. Die Klinik hat sich natürlich gewehrt. Sie hat eine Rückenoperation bekommen, die sie laut Gutachten nicht brauchte. Sie ist eine von zigtausenden, der es so gegangen ist. Es gab vor wenigen Jahren eine Studie der Techniker Krankenkasse. Da wurden Patienten, die von ihrem Orthopäden eine Rücken-OP empfohlen bekommen hatten, zu einem Zweitgutachter geschickt. Und in 87% der Fälle sagten die Zweitgutachter, hier ist eine Operation nicht angezeigt.
Ja, wenn ich da vielleicht etwas dazu sagen darf. Ich begrüße sehr und wir Krankenhäuser begrüßen sehr die Einführung des Zweitmeinungsverfahrens. Ich kann auch ganz persönlich nur jedem Patienten, der eine solche planbare Leistung angeboten bekommt, empfohlen bekommt, nur empfehlen, eine zweite Meinung einzuholen. Ich halte es ebenfalls für notwendig, sich sehr sorgfältig darüber Gedanken zu machen und sich zu beraten mit Experten, ob eine Behandlung an der Wirbelsäule operativ oder konservativ erfolgt. Sie müssen allerdings auch erkennen, dass die Patientinnen und Patienten auch nach einem Zweitmeinungsverfahren sich dennoch häufiger für OPs entscheiden. Also es ist nicht der Arzt, der sozusagen dann den Patienten in den OP zieht, sondern es ist auch nach der Beratung unterschiedlichster Möglichkeiten vielfach die Position des Patienten oder auch der Angehörigen in der gemeinsamen Beratung, sich dann für eine OP zu entscheiden, nach einer längeren Leidensgeschichte. Nochmals, ich kann nur empfehlen, eine solche Zweitmeinung einzuholen, sich sorgfältig zu beraten, vor einer OP konservative Behandlung zu versuchen, die Möglichkeiten auszuschöpfen.
Da kann ich dazu sagen, dass die beiden Fälle, die ich für eine unserer letzten Sendungen recherchiert habe, dass die beide vor Gericht Recht bekommen haben, weil diese Aufklärung eben nicht stattgefunden hat. Die wurden nicht über konservative Verfahren informiert. Das ist einer der Gründe, weshalb sie dann vor Gericht auch Recht bekommen haben.
Also diese Fälle gibt es, aber sie sind nicht gang und gäbe. Das sollte man vielleicht auch unterstreichen.
Das ist auch die Position, die wir vertreten.
Herr Janssens, auf den Intensivstationen, da kommt es auch immer wieder zur Überversorgung. Können Sie uns beschreiben, was da unter Umständen passiert?
Ja, wir befinden uns da ja in einer ganz anderen Situation wie bei der Indikationsstellung zu einem sehr ausgesuchten Eingriff, wie das die Hüfte ist. Wir haben ja schwerstkranke Patienten liegen, die zum Teil nicht einwilligungsfähig sind, die nicht aufklärungsfähig sind, weil sie halt im Tiefschlaf liegen und schwerst erkrankt sind. Und da kommen halt die Angehörigen ins Spiel, die Stellvertreter, die dann ganz, ganz schwierige Entscheidungen zu treffen haben. Ich beobachte mit ganz großer Besorgnis eine Zunahme der Fälle von Patienten, die dann ohne irgendein regelrechtes Therapieziel aus Intensivstationen beatmet in die ambulante Pflege entlassen werden, in solche sogenannten Beatmungs-WGs, man glaubt es kaum, dass es so ein Wort gibt. Und die Zunahme ist in Deutschland dramatisch und im europäischen Vergleich überhaupt nicht vorkommend. Wir haben ja geschätzt mittlerweile um die 50.000 außerklinische Beatmungen. Wir kennen gar keine genauen Zahlen. Das sind immense Kosten für das Gesundheitssystem.
Ich glaube 30.000 Euro pro Monat.
Es ist unglaublich. Es sind nicht die Patienten und die Angehörigen in der Regel, die das verlangen. Es ist einfach unser fehlender Wille, tatsächlich hier klar herauszuarbeiten, was ist tatsächlich das Therapieziel für den Patienten, was ist der Behandlungswunsch und will dieser Mensch, der unter Umständen nie mehr wach wird, Monate, wenn sogar Jahre beatmet in irgendeinem Wohnheim liegen und von Intensivpflegefachkräften dort ambulant versorgt werden. Und das ist eine, wie ich finde, ganz furchtbare Entwicklung und da müssen wir Ärzte tatsächlich uns positionieren, uns selber die Frage stellen, landen wir hier in einer unglaublichen Übertherapie, die letztendlich zu Lasten des Patienten geht.
Wir sind jetzt bei der Frage nach den Gründen für Übertherapie, für Überversorgung. Ich glaube, da gibt es als Stichworte zu nennen der Ökonomisierungsdruck. Man kann auch gucken auf das Selbstbild der Ärzte. Man kann natürlich auch gucken, erzeugen Patientendruck. Das hat Herr Gass gesagt. Patienten wollen auch therapiert werden. Vielleicht haben Patienten manchmal auch einfach das Gefühl, ja, der Arzt, der ist der Experte, der weiß schon, was zu machen ist und holen nicht unbedingt eine Zweitmeinung ein. Lassen Sie uns diese möglichen Gründe für die Überversorgung jetzt mal der Reihe nach angehen, wenn das geht in der Strukturierung. Es gibt einen relativ frischen Vorwurf von 62 Geschäftsführern und Chefärzten, die befragt wurden von Professor Karl-Heinz Wehkamp, er ist Arzt und Soziologe, und Professor Heinz Nägler zu ihrem Klinikalltag. Und die haben gesagt, wirtschaftliche Interessen des Hauses würden ihre medizinischen Entscheidungen beeinflussen. Also ökonomischer Druck, der auf die Chefärzte abgeleitet wird. Ist das wirklich die Realität in den Kliniken?
Wenn ich dazu etwas sagen darf, aus Sicht der Krankenhausgesellschaft, natürlich stehen wir Kliniken unter einem ökonomischen Druck. Das können wir überhaupt nicht abstreiten. Das ist das System. Wir werden finanziert über die Summe der einzelnen Patientenbehandlungen. Es gibt keine Finanzierung sogenannter Vorhaltekosten, wo man auch unabhängig von der Leistungsmenge dann Kosten refinanzieren kann, wie beispielsweise die Vorhaltung einer Radiologie, wie die Vorhaltung bestimmter Notfallstrukturen und Ähnliches. Allein die Summe der einzelnen Patientenbehandlungen bestimmt die Möglichkeiten eines Krankenhauses, seine gesamten Kosten zu refinanzieren. Ich glaube, das sollte man wissen.
Ja, aber das stimmt so nicht ganz. Also die Länder haben ja eigentlich eine Pflicht, Finanzierungsmaßnahmen zu unternehmen.
Da geht es um Investitionen. Ja, aber nicht um die Frage der Betriebskosten. Sie können kein Krankenhaus nur mit Investitionen finanzieren. Das wird Ihnen nicht möglich sein. Sie brauchen Personal und Sie brauchen Sachmittel.
Aber Herr Gass, ich darf an dieser Stelle mal darauf hinweisen, dass wir tatsächlich Krankenhäuser haben. Nehmen wir mal den Asklepios-Konzern, gehen Sie mal auf die Homepage und schauen Sie sich den Geschäftsbericht mal an und was die da ihren Shareholder da versprechen. 11%, 12% Rendite. Und ich denke, das ist ein wirklich Kernproblem. Das hat nichts mit einer Finanzierung zu tun. Wie kann es sein, Herr Gast, dass die gesetzlich krankenversicherten Patienten hier Beiträge bezahlen, die nachher quasi dazu dienen, um Aktionäre zum Beispiel. Ja. Und das ist, glaube ich, eines der Kernprobleme. Und da muss auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft aus meiner Sicht auch mal Stellung zu beziehen. Es ist ja nicht so, dass das Geld, die 11%, zurück in die Patientenversorgung fließen. Das wäre ja schön.
Sie sprechen jetzt das Problem an, dass es private Betreiber von Kliniken gibt, die an Profit orientiert sind, weil sie unter anderem zum Beispiel auch schon an die Börse gegangen sind. Das gilt auch zum Beispiel für Helios.
Ja, ich war noch gar nicht fertig mit meiner Wortmeldung. Ich wollte lediglich zunächst einmal erklären, dass es grundsätzlich einen ökonomischen Druck in den Krankenhäusern gibt. Dass es dann Situationen gibt, die auch ich problematisch finde, dass man aus der Patientenversorgung heraus so hohe Renditen erwirtschaften will und muss, die ja letztlich das Entziehen von diesen Solidarmitteln aus dem Gesundheitswesen bedeuten, das halte ich im Übrigen auch für schwierig und für problematisch. Und ich glaube, da sind die Krankenhausträger auch selbst aufgefordert, Maß zu halten, dort, wo das ein Stück weit über das Ziel hinausgeht.
Ich glaube aber, Herr Gass, Sie waren von der Deutschen Krankenhausgesellschaft nicht so angetan von dieser Studie von Karl-Heinz Wehkamp und Heinz Nägeler, beides Professoren. Da wurde die Frage gestellt, ist es überhaupt eine Studie, wenn man 62 Chefärzte und Geschäftsführer nur befragt? Sind das wirklich wissenschaftliche Methoden? Nichtsdestotrotz sind das sehr wichtige und wesentliche Erfahrungsberichte und die Frage stellt sich, was machen Sie daraus, nehmen Sie das ernst?
Ja, zunächst mal wird niemand behaupten wollen, dass die Befragung von 60 Krankenhausgeschäftsführern eine wissenschaftliche Studie ist. Insofern ist das die Einsicht und die Aussage dieser einzelnen handelnden Personen, die man durchaus wahrnehmen muss. Und nochmal, es gibt diesen ökonomischen Druck und es gibt natürlich dann auch Entscheidungen über die Frage, wird beispielsweise ein Patient ambulant oder stationär versorgt? Das ist ja auch ein Thema, was immer wieder in Rede steht, wenn es um das Thema Überversorgung geht. Wenn der Vorwurf an uns gestellt wird, hätte man diesen und jenen Patienten tatsächlich im Krankenhaus behandeln müssen oder wäre nicht auch eine ambulante Versorgung möglich gewesen? Auch das ist immer die Fragestellung, vor der wir häufiger stehen. Und da gibt es medizinische Gründe. Es gibt aber auch durchaus Gründe aus der Ökonomie heraus, wenn ich eine ambulante Operation wesentlich schlechter vergüte als eine stationäre, dann kann ich sie im Krankenhaus zum Teil auch nicht kostendeckend umsetzen.
Ja, aber dann muss man doch das Finanzierungssystem ändern, damit keine
Wenn wir das könnten, die Deutsche Krankenhausgesellschaft wären die Letzten, die nicht dafür plädieren würden, dann eine angemessene Vergütung bereitzustellen. Aber da fehlt uns jetzt der Gesprächspartner der Krankenkassen in dieser Runde.
Aber es ist natürlich sehr entscheidend für eine Patientin oder einen Patienten, ob ich ambulant operiert werde und dann schnell wieder nach Hause komme oder ob ich mit einem stationären Aufenthalt rechnen muss. Und dann durchaus auch noch erfahre ich, der Grund ist nicht, dass das einen medizinischen Grund hat, sondern dass es einen ökonomischen Grund hat.
Durchaus. Selbstverständlich gegen den Willen, gegen den erklärten Wunsch eines Patienten wird niemals eine stationäre Versorgung erfolgen. Und es ist natürlich dann auch die Frage, ob ein Krankenhaus eine bestimmte Behandlung überhaupt ambulant anbietet. Insofern ist das dann der Punkt, warum ein Patient möglicherweise eine stationäre Versorgung bekommt, weil die Alternative im Krankenhaus zumindest oder am Krankenhaus gar nicht angeboten werden kann, weil sie, ich sagte das bereits, kostendeckend nicht dort erbracht werden kann.
Ich würde gerne konkrete Zahlen dazu nochmal sagen. Im OECD-Durchschnitt ist es üblich, dass etwa ein Viertel derjenigen, die in eine Notaufnahme kommen und dort Hilfe suchen, stationär behandelt werden. Bei uns werden 50% eingebunkert, so hat das ein Arzt mir gegenüber mal genannt. Weil, in dem Moment, wo man die in den Fängen hat und durch den CT, durch das Computertomographen, durch die Röhre schiebt, durch den Magnetresonanztomographen etc., indem man die ganze große Diagnoseschiene aufzieht, kann man ordentlich was abrechnen. Und viele Fälle, das hat mir jemand aus der Notfallmedizin erklärt, werden einfach aufgenommen, weil die Direktive der Klinikleitung ist, Leute, schafft uns Patienten ran. Und jetzt kommen wir vielleicht mal zu dem ganz zentralen Problem, weil wir haben zu viele Krankenhausbetten in Deutschland. In skandinavischen Ländern sind das halb so viele Betten und die Leute sind dort medizinisch nicht schlecht versorgt. Die haben vielleicht manchmal etwas längere Wartezeiten, aber wenn sie die medizinischen Ergebnisse sich anschauen, dann sind die in vielen Disziplinen deutlich besser als wir, weil die haben weniger Häuser, große Häuser, die alle gut ausgestattet sind, die alle auch Routine haben. Und in Deutschland haben wir viel zu viele Krankenhäuser, viel zu viele Betten und die sollen ausgelastet werden und deshalb haben wir das Problem mit der Überversorgung.
Aber Herr Wittig, wenn Sie vorschlagen, wir haben zu viele Betten in Krankenhäusern, machen wir jetzt einen Riesenfass auf, weil ich glaube, seit Jahren bin ich ein großer Befürworter der skandinavischen Verhältnisse. Schau mal nach Dänemark, Schweden, die haben aber ein System entwickelt, wo die gesamte Gesellschaft über Jahre und bis zu Jahrzehnten damit beschäftigt ist, gemeinsam ein System zu entwickeln und zu entscheiden, was sinnvoll und was nicht gemacht wird. Da sind wir in Deutschland leider Gottes weit von entfernt. Eine alleinige Schließung von Krankenhausbetten würde zu einer unglaublichen Katastrophe führen. Das würden die Politiker auch nicht mitmachen, denn die Politiker werden von diesen Patienten gewählt, die nachher 80 Kilometer fahren müssen. Genau. Und deshalb ist das genau in Deutschland nur mit reinen Krankenhausbettenschließungen nicht getan.
So ist es.
Wir reden jetzt natürlich über Vorgänge, die dem Patienten und der Patientin absolut verborgen bleiben. Man braucht medizinische Betreuung, Behandlung und gibt sich auch vertrauensvoll in die Hände der Ärzte. Und dann kann es zum Teil auch vorkommen, dass man zweimal operiert wird. Aus eins macht zwei. Das Splitten von Operationen ist eine zusätzliche Möglichkeit, an mehr Geld zu kommen. Wenn man vergleicht, eine große OP kostet vielleicht die Summe X, aber wenn man das splittet und zwei Operationen draus macht, dann kommt da immer ein paar tausend Euro mehr raus. Das sind Vorgänge, die sind für den Patienten schwer zu durchschauen. Wie kann man denn nachfragen, ob so etwas Sinn macht oder sinnlos ist?
Ich denke, da ist auch die Sache mit dem Zweitgutachten eine vernünftige Idee, weil jemand, der in diesem Metier Erfahrung hat, der wird das beurteilen können. Sowas kann Sinn machen, wenn es vielleicht, ich sag mal, ein multimorbider, sehr schwacher Patient ist und der vielleicht eine größere OP nicht überstehen würde. Aber das ist genauso, wie Sie sagen, natürlich in vielen Fällen wird das gemacht, einfach nur um Geld zu vermehren, um mehr Geld zu verdienen.
Ich darf noch einen anderen, sehr wichtigen Vorschlag hier einbringen an der Stelle. Wir haben ja über Patienten eben geredet, die gar nicht mehr einwilligungsfähig sind und wir haben zunehmend mehr Patienten, die in Altenheimen dement liegen, zum Teil auch ohne Angehörige und die dann tatsächlich in die Krankenhäuser schwer krank kommen, auf die Intensivstationen und kein Mensch weiß, was mit denen passieren soll. Es gibt gar keinerlei Vorausverfügungen, es gibt keine Patientenverfügung. Ich glaube, hier ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir tatsächlich ein System einführen, auch wo wir wirklich bevölkerungsweit Patienten weit im Vorfeld über Möglichkeiten ihrer Therapie, aber auch ihres Lebensende aufklären, wie soll das ablaufen und damit auch nahezu verhindern, dass es zu sinnlosen Einweisungen von schwerstkranken, dementen, gebrechlichen Patienten sind, die im Bett liegen, die dann intubiert und beatmet auf die Intensivstation kommen. Und es gibt jetzt mittlerweile schon nationale Initiativen, die sich genau um diesen Punkt kümmern, in Altenheim beispielsweise sehr strukturiert, die Patienten, Angehörige aufzuklären und wirklich genau im Vornherein festlegen, was denn gemacht werden soll und was nicht. Und das ist ein ganz vernünftiger Ansatzpunkt, der auch sehr patientenzentriert ist.
Man muss sich rechtzeitig auch Gedanken machen, auch selber als potenzieller Patient, als potenzielle Patientin.
Unbedingt.
Unnötig und überflüssig. Warum wird in Kliniken zu viel operiert? Das ist das Thema heute im SWR2 Forum, über das wir diskutieren. Und wir wollen auf der Suche nach den Gründen nicht nur die Krankenhäuser an den Pranger stellen. Denn das System ist komplex und darin spielen selbstverständlich auch die Ärzte und die Patienten ebenfalls eine Rolle. Schauen wir uns jetzt mal das Selbstverständnis der Medizinerinnen und der Mediziner an. Herr Janssens, laut Berufsordnung der Ärzteschaft ist die Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit der Patientinnen und Patienten oberstes Gebot. Haben das die Ärzte noch und die Ärztinnen noch auf dem Schirm, so in ihrem Medizineralltag?
Ich denke schon, dass sie schon sehr genau wissen, dass sie natürlich an erster Stelle sich um das Wohl des Patienten kümmern. Und ich sage an dieser Stelle immer ganz klar, wir sind tatsächlich die einzigen Ärztinnen und Ärzte, die eine Indikation stellen können, also festlegen können, was gemacht werden soll und vor allen Dingen, was nicht gemacht werden soll. Viele verlieren aus dem Blick, dass es dann noch die zweite wichtige Säule gibt. Das ist der Patientenwille. Es gab vor kurzem diesen Fall vom Oberlandesgericht München, wo ein Hausarzt verurteilt worden ist, weil er einen dementen Patienten über eine Magensonde, die durch die Bauchdecke gelegt worden war, weiter ernährt hat. Er ist jetzt in zweiter Instanz verurteilt worden. Das wird jetzt vom Bundesgerichtshof weitergehen. Aber das ist ein ganz klares Signal an uns Ärzte, dass wir wirklich sehr genau Patient und deren Stellvertreter über die Folgen einer Therapie, in diesem Fall Ernährung eines demenzkranken Patienten, der gar nicht mehr bei Bewusstsein war und damit sein Leben und auch sein Leid wahrscheinlich verlängert hat. Und deshalb ist er verurteilt worden. Ich glaube, das ist ein wichtiges Signal an uns Ärzten, sehr genau darüber nachzudenken, wann und an welcher Stelle wir eine Indikation stellen.
Ja, ich möchte es gerne unterstreichen, was Sie gesagt haben, Herr Janssen. In der Tat, es sind die Ärztinnen und Ärzte, die da eine ganz wichtige Funktion ausüben. Ich bin selbst Geschäftsführer mehrerer großer Kliniken. Unter anderem haben wir eine neurologische Frührehabilitation, wo oftmals Patienten in einer wirklich bedrohlichen Situation ankommen, zum Teil auch Wachkoma-Patienten, die mit ihren Angehörigen zunächst einmal dort auftreten. Und da sind ganz intensive Gespräche am Anfang notwendig, um aufzuzeigen, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt noch und wo sind auch die Grenzen der Medizin. Und sich diese Zeit zu nehmen, das auch als Aufgabe zu begreifen, das ist, glaube ich, etwas, was noch stärker ausgeprägt sein sollte im Bereich der Ärzteschaft.
Und mit einem Gespräch allein ist es meistens auch nicht getan in so einer Lebenssituation, für die Angehörigen auch zum Beispiel. Aber ja, das Gespräch wird nicht oder kaum bezahlt auf Ärzteseite. Da sind wir dann doch wieder bei der Ökonomie.
Liebe Frau Strigl, ich darf Sie beruhigen. Wir haben von der Sektion Ethik der DIVI in der Tat jetzt bei der DIMDI, das ist die Gesellschaft, die dafür zuständig ist, dass diese Codes, diese Abrechnungscodes im deutschen Gesundheitssystem verankert werden, einen Antrag eingebracht, der wahrscheinlich durchkommen wird. Wo wird erstmalig ein Angehörigengespräch, ein ethisches Fallgespräch auf der Intensivstation in eine abrechenbare Leistung bringen wollen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Alle Fachgesellschaften in Deutschland haben unseren Schritt unterstützt und wir sind sehr, sehr hoffnungsvoll, dass das durchkommt, dass die sprechende Patienten- und Angehörigenzentren Medizin hier ihre Würdigung bekommt. Es ist extrem aufwendig, solche Gespräche, die dauern eine Stunde und werden wiederholt. Und das ist bis jetzt in der Tat nicht abgebildet gewesen. Da sind wir sehr glücklich, dass wir zumindest diesen Schritt gewählt haben, dass es kommt.
Ja, das müsste man auch in anderen Bereichen viel stärker würdigen, sogar schon beim Hausarzt. Ich fürchte, das hat Methode gehabt in der Vergangenheit, das nicht zu vergüten, weil, ich sag mal, je weniger gesprochen wird, desto größer ist die Chance, Medizin in Anschlag zu bringen. Ja, wenn man mit Patienten über ihre Perspektiven spricht, über was sie noch wollen und vielleicht auch mit ihnen darüber spricht, dass die Prognose für sie sehr, sehr schlecht ist und dass es vielleicht schlauer wäre, nach Hause zu gehen und mit den Angehörigen noch eine gute Zeit zu verbringen, soweit das geht. Wenn das auch bezahlt wird, was ja sozusagen gegen die Geschäftsinteressen der Intensivmedizin läuft, ja, aber was menschlich gesehen einfach in vielen Fällen angezeigt wäre, wenn solche Gespräche wirklich vernünftig honoriert werden, dann kann sich da einiges bessern.
Wie ist das mit dem persönlichen Ehrgeiz von Medizinern? Ein Mediziner möchte ja auch wirklich helfen, möchte viel tun, möchte vielleicht auch wirklich alles tun, um einem Patienten zu helfen und eventuell misst ein Arzt auch seinen persönlichen Erfolg daran, ob er in der Lage war, das Leben eines Menschen noch zu verlängern oder ob er eine entsprechende Anzahl von Operationen durchgeführt hat. Ist diese Form von Ehrgeiz unter Medizinern auch ein Thema?
Bei uns auf den Kongressen immer wieder, vor allem in interdisziplinären Zusammenarbeit, also die Kollegen aus der Anästhesie haben immer wieder hohen Gesprächsbedarf mit ihren Kollegen aus der Chirurgie, die Indikationen bei sehr, sehr großen Eingriffen, bei sehr kranken Patienten stellen. Und da entspinnen sich immer wieder sehr, sehr intensive Diskussionen über den Sinn und die Möglichkeiten und auch über sinnvolle Therapieziele am Ende. Das ist ein Dauerthema in der deutschen Medizin und wir arbeiten daran, dass auch diese Gesprächskultur, diese interdisziplinäre Gesprächskultur sich verbessert. Und die muss sich an einigen Orten sicherlich verbessern. Und dass die Fachdisziplinen viel enger zusammenarbeiten und auf den Patienten blicken. Und ich möchte an dieser Stelle die Pflege mal ganz klar nennen, die immer diejenigen sind, die auf den Intensivstationen tatsächlich vor Ort am meisten unter einer möglichen Übertherapie leiden, weil sie diese Patienten versorgen und jeden Tag sich die Frage stellen, warum machen wir das noch? Und daran müssen wir in Teambesprechungen arbeiten. Wir müssen da wirklich ein System aufbauen und da sind wir auch dabei und wir sind eigentlich auf einem guten Weg. Ich sehe das so gar nicht so pessimistisch, ja, in deutschen Krankenhäusern, dass wir hier eine Kultur nach vorne bringen, die zugunsten des Patienten letztendlich ist.
Das sind genau, wenn ich das noch bestärken darf, die beiden Seiten des medizinischen Fortschrittes. Wir sind mittlerweile in der Lage, Behandlungsmethoden, Therapien an Patientinnen und Patienten durchzuführen, die sehr viel kränker sind, die sehr viel älter sind, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und dort steht dann diese Entscheidung im Raum. Sollte tatsächlich diese Behandlungsmethode jetzt noch durchgeführt werden? Sollte sie angewandt werden, weil sie möglich ist? Und wie steht der individuelle Nutzen dagegen? Wie ist auch der persönliche Wunsch, soweit er denn dann erfragbar ist, des Patienten, der Angehörigen? Und dafür Raum zu lassen, ist sicherlich ein Punkt. Was ich im Übrigen auch ausdrücklich begrüße, sind Ethikkommissionen in den Krankenhäusern selbst, die zum Teil dann auch von außen oder sie sollten dann auch von außen mitbestückt sein, um auch ein Stück weit nochmal eine Meinung und eine Sicht auf die Situation im Krankenhaus von außen zu bekommen. Wir haben das in unseren Häusern. Alle unsere Patientenbeschwerden beispielsweise gehen an diese Ethikkommission und gehen dann auch, werden dort ausgewertet und wir erhalten eine Rückmeldung, ob wir grundsätzliche Probleme haben, ob wir strukturelle Probleme haben, ob es organisatorische Themen gibt, die zu betrachten sind.
Da sprechen Sie jetzt als Geschäftsführer von einigen Krankenhäusern. Ja. Mhm. Apropos Ethik, der Freiburger Ethikprofessor Giovanni Maio hat hier in SWR 2 mal gesagt, der Arztberuf ist im Grunde ein Denkberuf und kein Aktionsberuf. Die Güte der ärztlichen Behandlung bemisst sich danach, wie sorgfältig man vorher genau alles reflektiert und abgeklärt hat. Und nicht danach, wie viel man getan hat. Also es geht nicht nur um Kommunikation, mehr Kommunikation zwischen den Ärzten oder zwischen den Beschäftigten in einem Krankenhaus und Kommunikation zu den Patienten, sondern es geht auch darum, mal nachdenken zu können.
Ja, wir Ärzte müssen uns natürlich immer wieder die Frage stellen, wenn wir am Bett stehen morgens bei der Visite und wirklich sehr, sehr schwierige Entscheidungen treffen, in welche Richtung geht das? Und das ist ein Prozess, da braucht man Zeit vor. Da muss man tatsächlich manchmal innehalten und sagen, wir brauchen jetzt Zeit für diese Entscheidung. Und wir lassen uns auch Zeit und lassen uns auch das Geschehen auf uns, den Patienten und die Angehörigen wirken. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also da kann ich Herrn Maio nur zustimmen. Denken heißt Zeit sich nehmen und wir müssen uns die Zeit nehmen zu ergründen, was der Patient will. Ist das, was wir mit ihm machen, deckt das seine Wünsche nach einem Lebensentwurf, Lebensperspektive und Lebensqualität und nicht aus uns heraus urteilen. Das ist ein ganz großes Problem, was wir Ärzte haben, dass wir häufig genug unsere Vorstellungen auf die Patienten übertragen.
Ja, das wäre das Ideal natürlich, das so entsprechend zu reflektieren. Aber mir hat ein Anästhesist vor wenigen Wochen einen Fall geschildert und der steht stellvertretend für, ich denke, für eine Kultur, die in vielen Häusern herrscht. Es war eine über 90-jährige demente Frau, die hatte eine Entzündung an ihrem Hüftgelenk, allerdings nichts Akutes. Das heißt, die Frau hatte keine großartigen Schmerzen. Das Ganze konnte man medikamentös unter Kontrolle halten. Der Anästhesist hat gesagt, das ganze Team hat gesagt, hier ist eine Hüftoperation, also das Auswechseln der Hüftprothese ist nicht angezeigt. Der Chefarzt, es war eine Privatpatientin, hat aber gesagt, wir brauchen das Geld. Diese Operation wird gemacht. Die Frau hat es sogar überlebt, ja. Sie ist aber in einem deutlich schlechteren Zustand als vorher aus dem Krankenhaus dann entlassen worden. Und das passiert leider viel zu häufig.
Ja, Herr Wittig, da gebe ich Ihnen recht, auch als Arzt. Es mag sein, dass das so ist. Und ich glaube, Sendungen wie diese oder Beiträge, die so im Fernsehen, helfen vielleicht, dass auch Ärzte, wie ich finde, das auch mal ein bisschen selbstkritisch reflektieren. Ich glaube, wir Ärzte sind so schlimm nicht. Es gibt schwarze Schafe überall, aber ich glaube, wir arbeiten schon dran, dass die Ökonomie uns nicht überrennt. Ich finde dieses Beispiel, was Sie geschildert haben, jetzt wirklich außerordentlich drastisch. Aber es mag es halt geben. Das verunsichert auf der anderen Seite natürlich viele andere, wenn sie sowas hören. Und das macht mir manchmal auch so ein bisschen Angst, wenn ich die Zeitung aufschlage und lese, oh Gott, kurz vor der Visite, dann Riesenschlagzeile. Hier ist wieder furchtbar viele Krankenhausinfektionen und Patienten stehen vor einem und haben gerade einen Infekt durchgemacht. Da sagen, waren Sie das jetzt, Herr Doktor? Aber man muss immer ganz offen und transparent mit den Sachen umgehen. Sowas, was dieser Chefarzt da gemacht hat, ich glaube, das ist sehr unklug, das überhaupt so zu formulieren.
Dieser Einzelfall, den Sie schildern, das ist natürlich, wenn es sich so abgespielt hat, und ich gehe mal davon aus, dass es so war, unethisch und es grenzt an Körperverletzung, wenn man ernsthaft sich das anschaut. Aber nochmals, diese Fälle muss man dann auch entsprechend verfolgen, denen muss man nachgehen. Aber ich wehre mich dagegen, jetzt daraus abzuleiten, dass das eine Methode hat im deutschen Gesundheitswesen und in deutschen Krankenhäusern. Damit wird man denjenigen nicht gerecht, die wirklich sehr reflektiert ihrer Aufgabe als Ärztin, Arzt oder auch als Pflegekraft nachgehen.
Ich trage mal eine ganz gerne Studie vor auf Vorträgen, da beziehe ich mich auf Karzinompatienten, Tumorpatienten, die alle im Krankenhaus verstorben sind. Ja? Und davon waren 80% zum Zeitpunkt der Aufnahme entscheidungsfähig. Und im weiteren Verlauf waren die dann nicht mehr entscheidungsfähig, nämlich 40%. Und dann ist es dann bei den Patienten, die nicht mehr entscheidungsfähig waren, und da kam es zur Stellvertreterentscheidung, zu einem dramatischen Übertherapie gekommen, weil halt die Stellvertreter nicht in der Lage waren, Entscheidungen zu treffen, weil sie auch Angst hatten, damit das Ende des Patienten, der unausweichlich war, herbeizuführen. Und da möchte ich nochmal ansetzen, wenn man bei diesem Patienten im Vorhinein sehr vernünftige Gespräche geführt hat, gesagt, was willst du, wenn du jetzt eine schwere Infektion, ein Lungenversagen bekommst, willst du auf die Intensivstation beatmet werden, willst du das? Die Patienten, die das noch entscheiden konnten, haben das abgelehnt, und haben es nicht getan. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe als Ärzte, hier wirklich bei Aufnahme genau drauf zu blicken, genau zu schauen, wo sind die Risiken, und dann mit den Angehörigen und mit den Patienten sprechen, dass nicht nachher die armen Angehörigen sind, die meinen, eine Entscheidung treffen zu müssen. Die sind damit wirklich überfordert. Wir müssen das als Ärzte denen wegnehmen und müssen die Last von denen nehmen und müssen frühzeitig in ein Aufklärungsgespräch, also Advanced Care Planning, vorausschauende Behandlungsplanung eintreten. Ganz wichtig.
Das ist vielleicht auch eine Aufgabe für Hausärzte, weil man sollte sich möglichst früh damit beschäftigen, dass man schwer erkrankt und vielleicht auch sich mit dem möglichen Sterben auseinandersetzen muss. Aber da wollen die allermeisten nicht rechtzeitig rangehen.
Es ist eine Zeitfrage, Frau Striegel, das muss man sagen. Wie schon gesagt, das ist sehr aufwendig. Also ein Gespräch zu führen, was komplett das Lebensende abbildet, mit allen seinen Varianten, dauert Minimum eine Stunde und erfordert Wiederholungsgespräche. Und deshalb gibt es ja dieses Bündnis jetzt Behandlungs- im Vorausplanen, und man wird ja auch da einen neuen Berufszweig für finden, die dann in den zum Beispiel Altenheimen die Leute, Patienten und Angehörige beraten, die auch ausgebildet werden für solche Gespräche. Und das gibt es ja in anderen Ländern, Neuseeland, Australien, schon seit langer, langer Zeit. Und an solche Modellen können wir lernen und damit wirklich Schlimmes verhindern.
Wir haben nun über verschiedene Gründe für die Überversorgung an Kliniken gesprochen. Wir haben auch schon angesprochen, wie Patientinnen und Patienten sich da eventuell davor schützen können. Die Zweitmeinung einholen ist ein ganz wichtiger Rat. Das bezahlen die Krankenkassen. Patienten haben ein Recht darauf. Eine weitere Frage ist natürlich, was kommt aus der Ärzteschaft? Aus der Ärzteschaft kommen nämlich einige Initiativen, zum Beispiel Klug entscheiden, die findet man auch im Internet. Da kann man sich über Notwendigkeiten oder eine vielleicht nicht notwendige Therapie informieren. Und es gibt ein Positionspapier der Sektion Ethik der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, bei dem Sie, Herr Professor Janssens, mitgearbeitet haben, indem Sie auch klar Grenzen für sinnhafte und sinnlose Medizin benennen. Das heißt, auch Ärzte und Ärztinnen können bei diesem Problem selbst etwas in die Hand nehmen und müssen das auch.
Absolut. Wir sind noch weitergegangen. Wir haben ja darauf folgend einen Dokumentationsbogen entwickelt zur Therapiebegrenzung, der genau diesen ethischen Grundsätzen folgt, der auf einer Seite sehr klar strukturiert genau das abbildet und eine große Hilfereichung ist für die Kolleginnen und Kollegen draußen in allen Krankenhäusern. Das ist mittlerweile ein halbes Jahr jetzt veröffentlicht und wird wirklich sehr gut angenommen, sowohl im normalstationären Bereich als auch im Intensivbereich. Und wir können dort sehr strukturiert dokumentieren auf der Basis Indikation, Patientenwille, was denn der Patient bekommen soll und was nicht. Und damit wird das klar hinterlegt, auch juristisch klar hinterlegt. Die viele Ärzte haben ja Angst vor medikolegalen Problemen, das unterlassene Hilfeleistung sagen und dass sie nachher von den Kadi gezerrt werden. Nein, mit solchen Bögen, mit solchen Verfahren, Prozessen, in die wir einbringen in unserer Behandlung, können wir Sicherheit schaffen und eine Übertherapie verhindern helfen.
Was können, was müssen Patienten von sich aus auch tun und vielleicht etwas genauer auf dem Schirm haben? Zum Beispiel als Vorschlag, dem einen Arzt nicht alles glauben und nicht einfach blind vertrauen. Ich meine, es ist eine Vertrauensfrage und das ist ein heikles Thema.
Ja, die Patientenverfügung wurde ja schon genannt. Man muss dann allerdings auch eine Vertrauensperson beauftragen, sich im Ernstfall mit dieser Patientenverfügung auch gegen Ärzte zu stellen, weil es passiert immer wieder, dass Ärzte dann gegen die Patientenverfügung auf Angehörige einwirken und sagen, ja, aber Sie wollen doch Ihren Vater nicht sterben lassen, oder? Oder sind Sie sich denn sicher, dass er heute das nochmal genauso entscheiden würde? So sind in der Vergangenheit zigtausende Patientenverfügungen ausgehebelt worden. Das heißt, man braucht jemanden, der die vertritt und der auch weiß, dass er gegen die Ärzte im Ernstfall das durchsetzen muss.
Das ist auch ein schwerer Vorwurf, Herr Wittig. Das Patientenvertrauen in Ärzte wird offenbar hier und da ausgenutzt.
Also ich weiß nicht, wo Sie die Zahl her haben, dass zigtausendfach gegen solche Patientenverfügungen in der Art und Weise, wie Sie es beschreiben, verstoßen wird. Aber das sei mal dahingestellt. Ich unterstütze das ausdrücklich, was Herr Janssens gesagt hat. dass wir den Ärztinnen und Ärzten mithilfe von solchen Bögen, mit solchen Entscheidungshilfen, dass wir sie unterstützen in der großen Verantwortung, die sie haben und die sie dann auch übernehmen und wahrnehmen müssen gegenüber Patienten, gegenüber Angehörigen. Wir unterstützen auch das Thema Zweitmeinungsverfahren und wir unterstützen auch das Thema Transparenz. Ich finde es richtig und notwendig, dass Patientinnen und Patienten, sofern sie dazu in der Lage sind in ihrer Erkrankung, sich auch objektiv und unabhängig informieren können. Wir haben in Deutschland eine ganze Reihe von Qualitätsinstituten, von Beratungsstellen, auf die zurückgegriffen werden kann. Also der ganz uninformierte Patient ist eigentlich eher die Ausnahme.
Was muss denn die Politik tun? Kann sie etwas tun? Muss sie etwas tun? Aber sagen Sie jetzt nicht einfach mehr Geld, denn das deutsche Gesundheitssystem ist eines der teuersten weltweit. Also Geld an sich ist ja da.
Ich hätte da durchaus einen Vorschlag, der gar nicht mehr Geld kostet. Wenn wir an manchen Stellen, in denen wir in den Krankenhäusern Bürokratie erzeugen für alles Mögliche, ein Stück weit diese Bürokratie zurückführen und dann die Zeit, die bisher unsere Mitarbeiter dafür nutzen mussten, investieren in die persönlichen Gespräche, in die Fallkonferenzen und Ähnliches, dann ist für die Patienten, glaube ich, sehr viel gewonnen, ohne dass wir mehr Geld ausgeben müssen.
Ich möchte nochmal dafür plädieren, dass wir Krankenhäuser schließen müssen. Leute, die das Gesundheitssystem in seiner ökonomischen Verfasstheit erforschen, wie zum Beispiel Professor Busse aus Berlin, die sagen das auch. In anderen Ländern hat das schon längst stattgefunden. Und es kam vorher der Hinweis, ja, dass dann, ich weiß nicht, ein Infarktpatient zum Beispiel eben länger fahren muss. Ja, der muss vielleicht länger fahren. Er kommt dann aber auch in ein Haus, was entsprechend ausgestattet ist und wo er super professionell behandelt wird. Bei uns, ich möchte das mit dem Herzinfarkt einfach mal nochmal mit Zahlen belegen. 2013 sind 8,7% der Leute, die in Deutschland mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus gekommen sind, verstorben. In Schweden waren es nur 4,5%. Ja, also der Fahrtweg ist das eine, aber die Kompetenz vor Ort ist was anderes. Und wenn ich große Häuser habe und nicht so viele kleine Kreiskrankenhäuser, die auch in vielen medizinischen Bereichen ja gar keine großartige Expertise haben, weil sie die Fallzahlen gar nicht zusammenbekommen, weil sie nicht so viele Patienten haben auf dem Land, die solche Krankenhäuser im Ernstfall zu schließen bzw. zusammenzulegen und bedarfsgerecht die Landschaft zu versorgen, das müsste die Politik tun. Aber Sie haben es schon angesprochen, die haben natürlich Angst, Wählerstimmen zu verlieren. Aber dann muss man einfach auch mit den Menschen vor Ort drüber sprechen. Man muss denen das erklären, was das bedeutet. Und dass sie mit weniger Krankenhäusern und mit weniger Betten nicht schlechter dastehen, sondern besser.
Das ist eine sehr gewagte These, dass wir durch Schließung von Krankenhäusern die Versorgung verbessern. Das will ich doch mal anmerken an dieser Stelle.
Ja, Sie als Vertreter der Krankenhauslobby müssen natürlich das anmerken. Aber Gesundheitssystemforscher sind sich da eigentlich einig.
Ich gebe dem Herrn Wittig als Krankenhausarzt partiell sogar recht. Sage aber nochmals, was ich eben schon gesagt habe. Das wird nicht gehen ohne einen wirklich sehr, sehr groß aufgestellten interdisziplinären Dialog zwischen Politik, zwischen der Deutschen Krankenhausgesellschaft, zwischen den Fachgesellschaften. Und ich sage mal ganz klar, mit den Menschen. Die Menschen selber müssen wirklich viel aktiver einbezogen werden und an den Entscheidungen beteiligt werden. Und da sind wir in Deutschland weit von entfernt. Und das ist ein ganz großes Kernproblem. Wir Ärzte in den Krankenhäusern, in den Praxen sind die Erbringer einer Leistung. Das Geld, was von oben kommt, ja. Wir sind diejenigen, die letztendlich die Leistung indizieren und anordnen. Genau das wird uns ja partiell zum Vorwurf gemacht. Aber wir kriegen von keiner Seite Schützenhilfe, die uns sagt, an der Stelle ist es gerechtfertigt, das nicht mehr zu tun. Wenn wir etwas nicht machen und tatsächlich anfangen, darüber nachzudenken, wir wollen jetzt nicht mehr so viele außerklinisch beatmet haben, die 7 Milliarden Euro pro Jahr kosten. Irre. Und kein Mensch weiß, wie das zustande kommt. Ich kann es Ihnen sagen, ich bin ganz nah an diesem Fachgesellschaft dran. Die Zahlen sind nicht transparent, ja. Und da müssen doch mal Diskussionen geführt werden. Ganz vernünftige, sachliche, menschenbezogene, ethisch geführte Diskussionen, die auch genau sagen, ja, wann machen wir denn etwas nicht mehr? Dürfen über 90-Jährige tatsächlich noch Langzeit beatmet werden? Ist das sinnvoll? An welcher Stelle macht es keinen Sinn mehr? Und nicht Ärzte kriminalisieren, wenn sie dann sagen, nee, das wollen wir nicht mehr. Und dann heißt es sofort wieder, naja, jetzt beenden die einfach wieder das Leben von diesen Menschen. Und das ist, glaube ich, das, wo wir eine gesamtgesellschaftliche Debatte führen müssen, die weit über das hinausgeht, was wir gerade im Moment hier tun.
Also das Thema ist unerschöpflich.
Das Thema ist unerschöpflich. Es gibt sehr viel Diskussionsbedarf, aber ich glaube, wir haben geklärt, dass es Überversorgung und Übertherapie an deutschen Krankenhäusern als Problem gibt. Es waren sich auch alle drei einig, dass es durchaus an dem ökonomischen Druck liegt, der auf den Krankenhäusern lastet. Unnötig und überflüssig. Warum in Kliniken zu viel operiert wird, darauf haben wir nach Antworten gesucht im SWR2-Forum. Ich bedanke mich bei Professor Uwe Janssens. Er leitet als Chefarzt am St. Antonius Hospital in Eschweiler die Notaufnahme und die Intensivmedizin. Ich danke auch dem Präsidenten der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Dr. Gerald Gast, dass er sich der Diskussion gestellt hat. Und Dank an Dr. Frank Wittig aus der SWR-Wissenschaftsredaktion. Sein Thema: In der Medizinfabrik, wenn Operieren zum Geschäft wird, läuft morgen Abend am Donnerstag in der Sendung Odysseo ab 22 Uhr im SWR-Fernsehen. Die Gesprächsleitung hatte Sonja Striegel.